Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Tobias Roth, 1985 geboren, ist auf erstaunlich vielen literarischen Gebieten aktiv. Er hat den Verlag Das kulturelle Gedächtnis mitgegründet. Seine Lyrikbände erscheinen im Verlagshaus Berlin. Für seine Gedichte ist er unter anderem mit dem Bayerischen Kunstförderpreis und dem Wolfgang Weyrauch-Förderpreis ausgezeichnet worden. Tobias Roth übersetzt aus dem Italienischen und kürzlich hat er die Bayerische Biergartenordnung veröffentlicht. Seit 2011 ist Tobias Roth außerdem, und hier wird es jetzt wieder ganz ernsthaft, Herausgeber der Berliner Renaissance-Mitteilungen. Diese Tätigkeit knüpft an sein Studium an. Roth wurde mit einer Arbeit zur Lyrik und Philosophie der italienischen Renaissance promoviert. In den digitalen Mitteilungen trägt Roth seit nunmehr 10 Jahren Texte der Renaissancezeit zusammen, die es bisher nicht auf Deutsch gab. Und diese Texte haben jetzt den Weg in ein Buch gefunden. Julian Ignatowitsch hat Welt der Renaissance gelesen und mit Tobias Roth gesprochen.
Leonardo da Vincis Mona Lisa, Raphaels Schule von Athen oder Michelangelos David. Wir alle kennen diese Kunstmeisterwerke, die in der Renaissance vor gut 500 Jahren entstanden sind. Wenn es dagegen um die Literatur dieser europäischen Kulturepoche geht, sind Wissen, Quellen und deutsche Übersetzungen eher rar.
Die Sprachbarriere ist bestimmt ein Faktor. Natürlich hat die bildende Kunst in dem Sinn den Vorteil, dass sie einfach ja rumsteht, also quasi wenn man nach Italien fährt, diese Städte stehen ja rum, wirken ästhetisch, ob man will oder nicht. Und die Arme der bildenden Kunst sind in dem Sinn ja schon sehr viel offener.
Erklärt der Autor und Übersetzer Tobias Roth, der sich aufgemacht hat, das zu ändern. Mit offenen Armen lädt er uns in seiner wunderbaren Anthologie Welt der Renaissance dazu ein, die originalen Texte dieser außergewöhnlichen Zeit zu entdecken.
Was tust, was denkst du? Du schaust nur mehr zurück zu der Zeit, die nicht mehr wiederkommen kann. Du Seele ohne Trost, was fachst du an, mit weiterem Holz das Feuer, das in dir zuckt? Was ich einst schrieb und malte, Stück für Stück, das sanfte Wort, der süße Blick, ist lang aus dieser Welt gehoben. Erkenn es an, du fragst danach zu spät und ohne Glück.
Sie gehören noch zu den bekanntesten Texten Francesco Petrarcas Liebesgedichte, die in dem chronologisch geordneten Buch gleich am Anfang stehen, direkt vor der Prosa Giovanni Boccaccios. Zusammen legen diese beiden das Fundament der Renaissance-Literatur und sind nicht nur für das Quattro und Cinquecento, sondern für Jahrhunderte stilbildend.
Wenn man jetzt noch so einen Tick weiter vorgeht mit Dante noch dazu, dann hat man ja diese heilige Dreieinigkeit der italienischen Literatur, die gleich am Anfang, jedenfalls im frühen 14. Jahrhundert, da schon unterwegs sind. Und zumindest Boccaccio und Petrarca kennen sich ja gegenseitig auch. Also die fangen auch schon an, sich gegenseitig quasi hoch zu loben und hoch zu kanonisieren. So richtig ordentlich und zu einem System wird das Ganze ja erst ausgebaut von Pietro Bembo und den späteren Petrarchisten.
Diese schreiben gleichermaßen in Volksitalienisch wie in Latein, huldigen den Vorbildern der Antike, die sie nachahmen, richten den Blick aber genauso nach vorne und erfinden Neues. Sie sind Vielschreiber, aber auch Leser und Verleger, die von der Erfindung des Buchdrucks und der sukzessiv steigenden Verbreitung und Zugänglichkeit von Büchern profitieren. Das Buch ist das Medium der Renaissance.
Das ist so die perfekte Fusion aus antiken Inhalten, nordischer mechanischer Expertise und italienischem Gewusel und diesem unglaublichen Aufkochen von Kapital und Hirnschmalz. Durchs Mittelalter durch kommt ein Exemplar Catull, ein Exemplar, und Aldo Manuzio macht dann die Elegica und Catull, erste Auflage 3000 Stück. Buff! Und plötzlich ist Catull da. Und kann halt wirklich nicht nur von Äbten und Professoren, sondern halt auch von Studenten und Zivilisten gelesen werden. Und das ist natürlich radikal.
Der hochwertige Band ist selbst eine Hommage an das Buch und veranschaulicht die typografischen Anfänge mit Abbildungen von gedruckten Texten, Illustrationen, Karten und sogar einigen farbigen Tafeln. Dazu zeigt er Medaillen am Anfang jedes Kapitels, die die gekonnte Selbstdarstellung des im Folgenden vorgestellten Autors bezeugen. Man inszeniert sich und seinen Intellekt. Der universalgelehrte Eremit wird zum Idealtypus.
Dieses Modell, das da wiederum von Petrarca geprägt wird und das sich dann sogar in der Architekturgeschichte verfestigt, in der Hausgliederung, ist ja wirklich ganz radikal. Ich brauche ein Lese- und Schreibzimmer und ich brauche ein Schlafzimmer und das war's. wie diese Bilder vom heiligen Hieronymus, der irgendwo in der Ödnis sitzt. Da inszeniert sich der Humanist schon sehr gerne als, also gerade Petrarca als so ein ganz toller, so ein bisschen snobistischer Privatmönch, der so ganz demonstrativ sich abkehrt von der Welt und ihrer alltäglichen, gewaltreißenden Betriebsgeschwindigkeit und sich zurückzieht in diese langsamere Beziehung zu einer Vergangenheit, wo man dann auch Briefe an Cicero schreibt.
Dass sich die Realität zumeist wesentlich geschäftiger darstellt, für die breite Masse sowieso, wird zum Beispiel beim umtriebigen Francesco Filelfo deutlich, der sich wie heutige Akademiker von Lehrstuhl zu Lehrstuhl durchschlagen muss.
Geh und komm wieder, sagen sie mir. Schon bald wird die Summe Geldes, die des Verdiensts würdig ist, an dich bezahlt. Also gehe ich wieder, kehre zurück und mache mich zum Gespött. Dreimal und viermal am Tag.
Das Buch thematisiert nicht nur Künste und hehre Ideale, sondern veranschaulicht auch die damalige Alltagswelt, ob mit Rezepten des päpstlichen Kochs Bartolomeo Scappi, pornografischen Emblemen des Unternehmers Pietro Aretino oder Predigten des Theologen Girolamo Savonarola. Zwischendrin bringen einen die Witze von Ludovico Carbone zum Lachen und Schilderungen der Pesttoten von Baldassare Bonaiuti lassen einen schaudern.
Wenn genügende in der Grube waren, nahm man etwas Erde und warf sie über sie. Dann kamen die Nächsten darauf und wieder eine Schicht Erde, nur ein bisschen Erde. Gerade so, wie man eine mit Käse überbackene Lasagne zubereitet.
Stellenweise ist das spannend wie ein Krimi, dann aufschlussreich wie eine Gesellschaftsstudie. So wird deutlich, Renaissance bedeutet nicht nur Wiedergeburt, Humanismus und Formvollendung, sondern auch religiöser Fanatismus, Hexenverbrennung, Verschwendung und Ständewesen. Nicht jedes Thema und jede Stimme kommen gleichermaßen vor. Frauennamen sind zum Beispiel die Ausnahme, die Liebesgedichte von Tullia d'Aragona aber unbedingt lesenswert. Auch jüdische Kultur oder wissenschaftliche Schriften bleiben außen vor. Groth beschränkt sich hier auf die etablierte und privilegierte Literatur der italienischen Renaissance. Natürlich sind auch die großen Meister vertreten, denn auch sie haben geschrieben. Michelangelo, Petrarca-gleiche Sonette, was quasi zur Allgemeinbildung eines Künstlers gehörte, Raphael, Überlegungen zur Schönheit und zum Denkmalschutz und der unangepasste Da Vinci, skurrile Fabeln.
Die Spinne glaubte, im Schlüsselloch etwas Ruhe zu finden, fand aber den Tod.
Aus all diesen sehr unterschiedlichen Primärtexten, die meisten liegen übrigens erstmals auf Deutsch vor, fügt sich auf diese Weise mehr ein literarischer Flickenteppich der Welt der Renaissance als eine genau vermessene Landkarte zusammen. Ein Lesebuch über 68 Kapitel und 600 Seiten, chronologisch nach Autoren und deren Geburtsjahr sortiert, jeweils eingeleitet durch eine unterhaltsam geschriebene und gut verständliche Einführung samt Kurzbiografie des Verfassers. Und in der Gestaltung von Hanne Mandig, Manja Hellpapp und Lisa Neuhalfen gleich einem Renaissance-Kunstwerk. So ist das Buch Experten wie Laien zu empfehlen und kann auch als Einstieg in das Renaissance-Studium bestens herhalten.
Die Meinung von Julian Ignatowitsch zu Welt der Renaissance, herausgegeben von Tobias Roth, erschienen im Galliani Verlag. 640 Seiten kosten 89 €.